Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Organspendeausweis, freiwillig im Geldbeutel. Hat der ein oder die andere von euch, ich übrigens auch. Organspender sein, ohne sich dafür vorher aktiv entschieden zu haben. Das ist was ganz anderes. Die Widerspruchslösung ist Thema in der Politik und heute in dieser Episode des Update-Podcasts. Also wie genau die Widerspruchslösung oder die doppelte Widerspruchslösung aussieht und was die Kritik daran ist, das hört ihr.
Im Grunde ist es ja so, dass der Staat ja dann über den eigenen Körper verfügen würde, ohne dass wirklich gewährleistet ist, dass der Betreffende das tatsächlich will.
Verena von Keitz ist mit im Studio und wir beide talken about Sex. Immer wieder ein gutes Thema, auch wenn die Menschen weniger Sex haben.
Es geht um weniger Sex, es klingt nicht so gut, aber es gibt eine neue Studie in den USA, die hat ermittelt, dass tatsächlich mehr Menschen angegeben haben, im Jahr 2018 keinen Sex gehabt zu haben. Also gar keinen.
Über diese Studie sprechen wir und wir stellen euch im Update-Podcast den Präsidentschaftskandidaten in der Ukraine, Volodymyr Zelensky, vor. Ein Schauspieler und Komiker. Er geht in die Stichwahl, hat die meisten Stimmen am Sonntag bekommen. Was das für ein Mann ist, das gleich. Und wir sprechen ganz am Ende der Sendung über Schafe, die auf dem Rücken liegen und sich nicht bewegen.
Dann kann es sein, dass das Schaf auf der Seite liegt und kratzt sich vielleicht so ein bisschen und dann ist da vielleicht auch noch eine Bodenwelle. Und dann rutschen die auf den Rücken und dann liegen die wie ein Maikäfer auf dem Rücken und kommen nicht wieder rum.
Was tun in so einem Fall? Das hört ihr im Update-Podcast von Montag, 1. April 2019. Und das ist übrigens kein April-Scherz, das Thema. Hoffe ich zumindest.
Deutschlandfunk Nova.
Organspende läuft in Deutschland nicht wirklich optimal. Es gibt mehr als 9000 Menschen, die gerade auf ein Organ warten und keins bekommen. Es gab ein paar Skandale bei dem Thema, das hat die Situation nicht gerade besser gemacht. Aber immerhin sagen 70% der Menschen in Deutschland, ja, ich würde spenden. Gleichzeitig hat gerade mal die Hälfte davon einen Organspendeausweis. Die Politik will mehr Spender. Heute haben Gesundheitsminister Jens Spahn und Politiker aus anderen Parteien dazu einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was würde der bedeuten?
Ja, in dem Gesetzentwurf steht, dass jeder, der volljährig ist und bei dem ein Hirntod festgestellt wird, automatisch Organspender ist. Außer er oder sie hat zu Lebzeiten explizit widersprochen. Also sich in ein Register eingetragen und dort gesagt, nein, ich will nicht spenden. Das Ganze heißt Widerspruchslösung. Und genauer gesagt ist es eigentlich eine doppelte Widerspruchslösung. Denn die Angehörigen dürfen die Organspende auch ablehnen. Also nach einem Hirntod könnten immer noch die Eltern oder Partner oder Kinder sagen, nein, unser Verwandter oder Partner wollte keine Organe spenden. Sie müssen sich da aber sicher sein, dass die Person das wirklich nicht wollte.
Also diese Widerspruchslösung. Lösung, die heißt im Klartext, jeder, der nichts macht, ist automatisch Spender.
Genau, die Idee dahinter ist, dass man dann vermutlich mehr Organspender hätte. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass jemand hirntot ist und überhaupt Organe spenden kann, ist relativ selten. Nur bei 1% der Menschen, die im Krankenhaus sterben, tritt der Hirntodfall ein. Im Moment warten 9400 Menschen auf ein Organ. Organe gespendet haben letztes Jahr 955 Menschen. Und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der den Gesetzentwurf auch unterstützt, sagt, dass jedes Jahr 2000 Menschen an Organversagen sterben, die eigentlich Organe bräuchten. Er sagt, jeder, der nicht bereit ist, Organe zu spenden, der sollte auch dazu stehen.
Wenn man schon nicht spenden möchte, dass man dann wenigstens bereit ist, sich als Nichtspender zu erklären. Das ist der neue moralische Standard.
Karl Lauterbach ist von der SPD, Gesundheitsminister Jens Spahn ist von der CDU. Das heißt, bei dem Thema sind sich SPD und CDU einig?
Die Parteien, die sind da alle sehr gespalten, was das Thema angeht. Beim Gesetzentwurf von Lauterbach und Spahn, da machen auch Abgeordnete von CSU und der Linken mit. Das ist parteiübergreifend. Es gibt auch viele Politiker, die finden diesen Vorschlag moralisch und rechtlich sehr schwierig. Und deswegen haben mehrere Abgeordnete auch aus allen möglichen Parteien, also CDU, CSU, FDP, Linke, Grüne, einen Alternativvorschlag vorgelegt. Diese Politiker sagen, es muss unbedingt dabei bleiben, dass die Menschen aktiv zur Organspende zustimmen. Aber das soll dann nicht mehr nur über einen Organspendeausweis laufen, sondern immer dann, wenn man einen Perso beantragt oder ausstellen lässt. Das ist ja das erste Mal mit 16 der Fall und dann alle 10 Jahre. Da soll man dann immer wieder gefragt werden, ob man spenden möchte. Und die Hausärzte sollen auch regelmäßig nachfragen.
Ist denn absehbar, welcher der beiden Vorschläge im Bundestag eine Mehrheit bekommt?
Es gibt noch keine Prognosen. Die Abstimmung ist aber schon recht bald geplant. Noch vor der Sommerpause soll das sein. Interessant ist, dass ohne Fraktionszwang abgestimmt werden soll. Also das heißt, die Abgeordneten können so abstimmen, wie sie es mit ihrem Gewissen verantworten können und müssen sich nicht daran halten, was vielleicht die eigene Partei vorgeben würde. Allerdings muss man auch sagen, dass sich die Politiker und die Parteien grundsätzlich schon einig sind, dass man was tun muss beim Thema Organspende. Es wurden auch schon Dinge beschlossen, mehrheitlich. Zum Beispiel, dass Transplantationsbeauftragte im Krankenhaus mehr Zeit für ihre Aufgaben bekommen. Also die Rahmenbedingungen an Kliniken sollen besser werden, sodass Organe besser zugeteilt werden können.
Mehrere Politiker haben heute einen ziemlich umstrittenen Gesetzentwurf vorgelegt, der sagt, jeder, der nicht ausdrücklich widerspricht, wäre automatisch Organspender. Noch ist aber nicht klar, ob es auch so kommen wird. Und wir sprechen gleich mit einem Kritiker der Widerspruchsregelung. Seine Argumente hört ihr gleich hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova.
Mehr als 9000 Patienten warten im Moment auf ein Spenderorgan in Deutschland. Menschen, die ihre Organe spenden, gibt es viel weniger. Und auch verglichen mit anderen Ländern wie Spanien, Italien, Frankreich, steht Deutschland ziemlich schlecht da, wenn es um die Anzahl von Organspenden geht. Ihr habt es gerade schon bei uns gehört, hier in Deutschlandfunk Nova, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Die haben heute ihre Pläne vorgestellt, um das zu ändern. Sie wollen eine sogenannte Widerspruchsregelung. Das heißt, prinzipiell wäre dann jeder von uns ein Organspender, der zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat. Ist das okay oder geht das zu weit? Darüber sprechen wir mit Giovanni Maio, Direktor am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Freiburg. Guten Abend, Herr Maio.
Guten Abend, Herr Günther.
Sie halten nicht besonders viel von dieser geplanten Widerspruchsregelung. Warum nicht?
Ja, ich halte das für sehr problematisch, weil das die persönliche Entscheidungsfreiheit des Menschen untergräbt. Im Grunde ist es ja so, dass der Staat ja dann über den eigenen Körper verfügen würde, ohne dass wirklich gewährleistet ist, dass der Betreffende das tatsächlich will. Er hat ja nur nicht widersprochen, aber ob dieser nicht gegebene Widerspruch tatsächlich eine Willensbekundung ist, tatsächlich eine Zustimmung ist, weiß man eben nicht.
Andererseits gibt es aber auch viele Menschen, das zeigen Umfragen, die grundsätzlich sagen, ja, Organe spenden würde ich machen, aber diese Leute haben bislang keinen Organspendeausweis, weil sie vielleicht auch zu bequem waren, um sich diesen Ausweis auszudrucken und auszufüllen. Genau die würde man mit der Widerspruchsregelung doch erreichen.
Ja, das ist das ganz große Problem, dass man dann ja den Menschen unterstellt, die nichts gemacht haben, dass sie einverstanden sind. Das ist doch im Grunde ein Trugschluss, nicht? Denn man weiß ja nicht, haben sie jetzt nicht widersprochen, weil sie nicht aufgeklärt waren, vielleicht gar nichts darüber wussten oder weil sie wirklich entschieden waren zu spenden. Insofern ist das ja im Grunde ein staatlicher Zwang, der ja ausgeübt wird, ne? Mhm. Die Menschen werden gezwungen dazu, etwas zu tun, damit der Körper unangetastet bleibt. Das ist doch ein Widerspruch, finde ich. Der Körper ist grundsätzlich eben nicht verfügbar. Er gehört nicht dem Staat. Es gibt keine Organabgabepflicht. Das heißt also, jeder Mensch muss tatsächlich erst einmal zugestimmt haben, bevor man Zugriff hat auf den Körper. Das muss so bleiben, unbedingt.
Aber wenn Sie sagen, die Selbstbestimmung der Menschen, die werde so übergangen, kann man nicht von uns allen erwarten oder uns zutrauen, dass wir uns mindestens einmal im Leben aktiv mit dem Thema Organspende beschäftigen und dann in dem Fall einfach, wenn wir es nicht wollen, widersprechen.
Ja, natürlich muss alles Mögliche getan werden, damit die Bürger sich mit dieser Frage auch beschäftigen wollen und dass man sie gut aufklärt. Dafür bin ich ja auch. Aber wir können nicht sagen, diejenigen, die sie nicht festgelegt haben, das sind die, die jetzt Organspender sind. Das ist einfach schlecht. Es gibt viele Bürger, die auch ganz andere Probleme haben. Das muss man einfach respektieren. Menschen, die sich mit dieser Frage auch nicht beschäftigen wollen, das muss man auch respektieren. Man darf einen solchen Zwang, finde ich, nicht ausüben. Weil im Grunde so getan wird, als gäbe es tatsächlich eine Organabgabepflicht. Und das finde ich nicht richtig in unserem freiheitlichen Staat.
Sowas gibt es ja schon in einigen EU-Staaten. Also Widerspruchsregelungen bei der Organspende, zum Beispiel in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Österreich oder Belgien. Und genau in diesen Ländern mit einer Widerspruchsregelung gibt es auch besonders viele Organspender pro 1000 Einwohner. Also scheint das System aber erfolgreich zu sein, oder?
Das ist ein Trugschluss. Also es gibt ja viele Studien, die genau belegen, dass zum Beispiel in Spanien die hohen Raten eben nicht an der Widerspruchslösung liegen, sondern an den guten Organisationsstrukturen der Kliniken. Das liegt daran, dass man eben auch viel früher und viel intensiver mit den Menschen spricht über diese Fragen. Und es gibt auch keinen Beleg dafür, dass wenn man jetzt die Widerspruchslösung einführt, dass dadurch die Spenderaten steigern. Es gibt keinen Beleg dafür. Im Gegenteil, in Dänemark sind die Spenderaten Spenderaten zurückgegangen, nachdem man die Widerspruchslösung eingeführt hat. In Schweden blieben sie gleich. Mhm. Und insofern tut man nur so, als gäbe es da eine kausale Verknüpfung. Das ist aber irrig, denn die Menschen entscheiden ja nach anderen Kriterien. Sie brauchen ein Vertrauen in das System, nicht? Und wenn wir jetzt sagen, naja, ihr habt keine Organspendeausweise, weil ihr irgendwie dem System nicht vertraut, dann fragen wir euch gar nicht mehr. Das ist doch nicht vertrauensbildend. Das ist doch eher schädlich für das Vertrauensverhältnis. Die Transplantationsmedizin hat das doch nicht nötig, solche nicht vorhandenen Einwilligungen quasi als Grundlage der Explantation zu nehmen. Man muss einfach besser aufklären. Das hat man jetzt ja auch gemacht. Man hat ja auch durch das neue Gesetz, auch von Herrn Spahn, in dem auch die Transplantationsbeauftragten gestärkt worden sind, das ist der richtige Weg, nicht? Man muss einfach in den Prozessstrukturen viel mehr optimieren, als dass man jetzt die Bürger einfach automatisch zu Spendern erklärt. Ich finde das nicht richtig.
Also aufklären und Vertrauen aufbauen. Giovanni Maio, Direktor am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin in Freiburg, Kritiker der Widerspruchsregelung bei der Organspende hier bei uns.
Deutschlandfunk Nova.
Der Schauspieler und Komiker schafft's also in die Stichwahl zum Präsidentenamt in der Ukraine. Volodymyr Zelensky hat laut Umfragen sogar die meisten Stimmen geholt bei der Wahl gestern in der Ukraine. Fernsehstars als Staatschefs, das gab's ja schon ein paar Mal. Ronald Reagan zum Beispiel oder Donald Trump natürlich auch. Arnold Schwarzenegger in den USA. In Island hat es der Comedian Jón Gnarr mit seiner Die beste Partei geschafft, Bürgermeister in Reykjavik zu werden. Und wir Deutschen haben Martin Sonneborn ins EU-Parlament gewählt, auch ein Satiriker. Zelensky hat also in der Ukraine gute Chancen bei dieser Stichwahl gegen den Amtsinhaber Petro Poroschenko. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Florian Kellermann in Kiew. Zelensky, was ist das für ein Typ?
Ja, der ist 41 Jahre alt und hat eine Karriere als Komiker gemacht in der Ukraine, als Kabarettist, schon sehr lange, schon fast 20 Jahre. Er stammt aus einer ostukrainischen Stadt, Kryvyi Rih, eine Industriestadt, und dafür hat er eine bemerkenswerte Karriere auf der Bühne hingelegt. Er ist bekannt nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland und ist eben getourt durch die Ukraine und durch andere postsowjetische Länder mit seinem Programm, bei dem er Politiker durch den Kakao zieht. Und mittlerweile ist er auch ein Fernsehstar. Er hat eine Fernsehserie in der Ukraine und da spielt er, aufgepasst, einen Geschichtslehrer, der Präsident geworden ist, der also in ähnlicher Weise wie er jetzt selbst im wirklichen Leben vom kleinen Mann zum höchsten Mann im Staat aufsteigen will und dann auch aufsteigt.
Das ist aber ein sehr bodenständiger und ehrlicher Präsident, den er da spielt. Hat ihm sein Image aus dieser Fernsehserie ja, vielleicht auch ein bisschen geholfen bei dieser Wahl? Haben da einige Ukrainer vielleicht einfach Realität und Fiktion auch verwechselt?
Ja, ein bisschen schon. Solche Leute sind mir auch begegnet. Ich war bei einem dieser Kabarettabende in Kharkiv, das war erst vor einer Woche, und da hat mir tatsächlich eine Frau gesagt, naja, er hat ja schon irgendwie ein bisschen gezeigt, dass er ein guter Präsident sein kann, nämlich in dieser Fernsehserie. Zumindest dieses Märchen, das da erzählt wird, das finden viele Ukrainer attraktiv. Das könnte man doch auch in der Wirklichkeit nochmal nachstellen. Insofern färbt es auf jeden Fall gewaltig ab, diese Rolle, die er da hat. Und er ist durch diese Rolle eben auch immer schon ein bisschen mit Politik in Verbindung gebracht worden, also mit ihm auch als Politiker.
Aber reicht das denn, mit Politik in Verbindung gebracht werden? Hat er irgendwelche realen politischen Erfahrungen, Volodymyr Zelensky?
Hat er überhaupt nicht. Also er kommt hier als völliger Neuling in die Politik. Und das ist natürlich auch das, was ihm seine Gegner vorwerfen. Die sagen ja, der kann das ja gar nicht schaffen. Der ist ja viel zu naiv und der weiß nicht, worauf es da ankommt. Das wird für ihn die große Herausforderung, wenn er tatsächlich Präsident werden sollte, das irgendwie nachzuholen, diese Erfahrung. Auf dem Papier hatte sie nicht und auf dem Papier scheint er der Herausforderung erstmal nicht gewachsen zu sein.
Deine Einschätzung, warum haben so viele Ukrainer diesen Mann gewählt?
Ja, die Ukrainer sind ganz offenbar maßlos enttäuscht von dem Präsidenten Petro Poroschenko und nicht nur von ihm allein, sondern von der ganzen politischen Elite. Vor 5 Jahren hat Poroschenko noch im ersten Wahlgang die Wahl für sich entschieden, hat schon da über 50% der Stimmen gehabt und hat einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss. Man muss auch bedenken, dass er damals unter besonderen Umständen in dieses Amt gekommen ist. Da hat es vorher eine Revolution gegeben, eine Demonstration mit über 100 Toten. Also es war eine ernste Lage, in der Poroschenko aber doch viel Möglichkeiten hatte, das Land neu zu gestalten, und diese Möglichkeiten hat er einfach nicht genutzt. Die Korruption blüht weiterhin und Das nehmen die Menschen ihm übel, auch dass sie ärmer geworden sind in diesen 5 Jahren, dass die Gaspreise gestiegen sind. Und diese Enttäuschung hat dazu geführt, dass sie jetzt jemanden völlig Neues hier, zumindest in dem ersten Wahlgang, dass sie dem die Chance geben wollen.
Die Ukraine befindet sich ja faktisch noch im Krieg mit Russland, hat ein Riesenproblem mit Korruption. Kann so ein Politneuling sowas schaffen?
Ja, kann er das schaffen? Das ist die Gretchenfrage, auf die es keine Antwort gibt im Moment. Er wird ja hoffentlich nicht alleine dastehen, wenn er Präsident werden sollte. Zunächst mal hat er einen sehr mächtigen Mann im Rücken, das ist Ihor Kolomoyskyj, ein sogenannter Oligarch, der einen Fernsehsender unter anderem besitzt, wo Selenskys Shows laufen. Der hat auch immer in der Politik mitgemischt, also da gibt es schon mal einen gewissen Hintergrund. Und dann will er sich wohl auch mit Reformern verbünden in der Ukraine, mit Personen, die es nicht geschafft haben, unter Poroschenko Reformen durchzusetzen. An die will er herantreten. Die waren auch bei seiner Wahlparty gestern Abend. Und das ist schon ein gewisser Hoffnungsfunke, den man da sieht am Horizont. Wenn diese Leute das umsetzen können, was sie sich schon unter Poroschenko vorgenommen haben, wäre das vielleicht sogar gut für die Ukraine.
Wer ist der Komiker, / Schauspieler Volodymyr Selenskyj, der in der Ukraine in die Stichwahl um das Präsidentenamt geht? Infos von Florian Kellermann aus Kiew.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist natürlich immer eine spannende Frage, ne? Wie oft haben die anderen eigentlich Sex? Haben die überhaupt Sex? Haben die mehr Sex als ich? Dazu gibt es immer wieder neue Studien, meistens dann bezogen auf irgendein Land. Aktuell gibt es eine Studie für die US-Amerikaner. Und da ist erstaunlich, die Zahl derjenigen, die ein Jahr lang keinen Sex hatten, war da noch nie so hoch wie im vergangenen Jahr 2018. Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Was heißt das in Zahlen?
Also nach der neuen Studie des General Social Survey, das ist ein Programm, das ganz regelmäßig Bevölkerungsdaten erhebt, hat fast ein Viertel der befragten erwachsenen Amerikaner angegeben, dass sie 2018 keinen Sex hatten. Das waren nämlich 23%. Wenn man das mal vergleicht, 1989 waren das noch 19%, die keinen Sex hatten in dem Jahr. Und bei dieser Auswertung hat sich gezeigt, es liegt einerseits daran, dass es inzwischen wirklich mehr Menschen in der Bevölkerung gibt, die über 60 sind. Und von denen sagen etwa die Hälfte in diesen Befragungen, sie hätten ein Jahr lang keinen Sex gehabt. Und dass jeder Zweite oder jede Zweite über 60 keinen Sex hat, das ist aber schon seit Jahren so. Also es gibt da keinen Anstieg in der letzten Zeit, dass mehr Leute über 60 weniger Sex hätten. Und das ist vor allem bei jüngeren Leuten anders.
Okay, wie sieht es bei jüngeren Leuten aus?
Also bei den 18- bis 29-Jährigen ist die Zahl derer, die in ein Jahr lang keinen Sex hatten, in den letzten 10 Jahren ziemlich angestiegen. Und zwar vor allem bei den Männern, also deutlich stärker als bei den Frauen. In dieser Altersgruppe war das eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer ähnlich verteilt. Also Männer und Frauen hatten ungefähr gleich viel Nicht-Sex. Aber bei den jungen Männern hat sich der No-Sex-Anteil seit 10 Jahren fast verdreifacht auf 28%. Und bei jungen Frauen hat es sich quasi nur verdoppelt. Von denen sind es 18%, die angeben, sie hätten im Jahr 2018 keinen Sex gehabt. Also man kann zusammenfassend sagen, unter den 18- bis 29-Jährigen gibt es jetzt mehr Leute als früher, die ein ganzes Jahr lang keinen Sex hatten.
Und weiß man, woran das liegt?
Also es ist natürlich immer schwer zu sagen, weil das wurde nicht konkret abgefragt. Aber die Psychologieprofessorin Jean Twenge von der San Diego State University, die sagt in der Washington Post zu den Daten, dass es möglicherweise mit einer gestiegenen Arbeitslosigkeit gerade bei jungen Männern zu tun hat, weil andere Studien wiederum zeigen, wer arbeitslos ist, lebt seltener in einer stabilen Partnerschaft und eine feste Partnerschaft erhöht die Chance darauf, Sex zu haben. Das zeigt sich auch in anderen Altersgruppen. Und außerdem leben immer mehr junge Männer noch zu Hause, nämlich ein Drittel der 18- bis 35-jährigen Befragten. Und auch das könnte durchaus dazu beitragen, dass im Bett nicht so viel läuft.
Das kann man sich ja dann doch gut vorstellen.
Ja, und dazu kommt, so Psychologin Twenge, dass heute viele Menschen, ich sag mal, um 10 Uhr abends eher mit sowas wie Konsole beschäftigt sind oder mit Social Media oder auf YouTube Sachen streamen. Also zum Beispiel rauszugehen und Leute zu treffen, machen sie nicht mehr so viel und vielleicht ist das auch ein Grund.
Ist aber doch interessant, dass in diesen doch sehr, ich sag mal, sexualisierten Zeiten, wo alle scheinbar super leicht im Netz und über Tinder potenzielle Sexpartner finden können, wo es auch Pornos ohne Ende gibt, dass es da mehr und mehr gerade unter 30-Jährige gibt, die da völlig außen vor bleiben?
Ja, das stimmt. Aber es kann auch gerade damit zu tun haben, also mit dieser Übersexualisierung der Gesellschaft. Das sagt auch Sexualtherapeut Christoph Josef Ahlers in einem Interview mit der Zeit, dass Jugendliche, die mit Pornos in Kontakt kommen, bevor sie eigene Erfahrungen gemacht haben und herausfinden konnten, was sie eigentlich mögen und wollen beim Sex, dass diese fiktiven Performance-Vorlagen Mädchen und Jungs sehr stark unter Druck setzen, also so eine richtige Leistung zu bringen und eventuell dazu führt, dass sie sich lieber zurückhalten. Aber das sind, wie gesagt, nur Vermutungen. Und gerade in den USA ist es ja in einigen Bundesstaaten auch so, dass im Aufklärungsunterricht in der Schule wirklich nur gesagt wird, also Sex ist gefährlich, man wird davon schwanger und kriegt Krankheiten. Deshalb, liebe Kinder, seid abstinent bis zur Ehe. Das heißt, Internetpornos sind das einzige Anschauungsmaterial, wie Sex geht und das hat halt möglicherweise Folgen.
Hier bei uns in Deutschland ist es schon ein bisschen anders. Wie sieht es denn eigentlich hier bei uns aus? Wie oft haben die Leute Sex?
Also das ist nicht so ganz einfach. Zu den Jugendlichen gibt es immerhin ganz gute Daten. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung befragt nämlich regelmäßig Jugendliche zu ihrem Sexualverhalten. Die letzte ist aus dem Jahr 2015. Und da ist zu sehen, dass auch bei uns, also zumindest der erste Sex, immer später stattfindet. Also nicht viel, aber die Leute werden immer ein bisschen älter beim ersten Mal. Ansonsten gibt es eine ganze Reihe von Studien, wie oft Deutsche Sex haben zum Beispiel. Die kommen aber zu verschiedenen Ergebnissen. Im Moment läuft gerade eine sehr umfangreiche Studie der Universität Hamburg zum Sexualverhalten der Deutschen. Da werden mit den Teilnehmenden dann lange intensive Gespräche geführt und die Macher der Studie sagen, mit solchen Interviews könnten sie zuverlässigere Daten sammeln als zum Beispiel mit Online-Fragebögen. Und klar, insgesamt muss man auch sagen bei dem Thema, es ist nicht so einfach einzuschätzen, ob Menschen diese Fragen in solchen Befragungen ehrlich beantworten und zum Beispiel zugeben, dass sie gar keinen Sex hatten im vergangenen Jahr.
Und deswegen hast du jetzt auch keine Zahl rausgehauen für Deutschland,
Nein.
wie oft die Deutschen Sex haben. Eine neue US-amerikanische Studie gibt es aber, die sagt, dass die Zahl der Amerikaner wächst, die keinen Sex haben. Und zwar gerade unter denen, die wir nicht vermutet hätten. Männer um die 20. Hier ist Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova.
Chefs. Im herkömmlichen Sinne, die entscheiden über unsere Aufgaben bei der Arbeit, über die Gehälter auch der MitarbeiterInnen und über die Richtung, die das Unternehmen generell geht. So ein Chef verdient schon mal das 350-fache eines Angestellten, manchmal in so großen Konzernen. Und dann gibt es Unternehmen wie Einhorn, Blinkist oder Zappos, bei denen alles anders ist. Mitarbeiter bestimmen selbst, was sie tun und vor allem, wann sie es tun. Sie legen selbst ihr Gehalt fest und ihre Chefs möchten erstens nichts von den Problemen hören und zweitens am liebsten gar nichts mehr entscheiden. Unter diesem Label New Work gibt es zig Ansätze auf der Welt, wie Arbeit auf neue und andere Weisen klappen kann, aber auch Beispiele, in denen das Ganze fürchterlich in die Hose geht. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat sich das näher angesehen, um zu verstehen, was da funktioniert, wenn es funktioniert.
Das Startup Einhorn macht vegane und nachhaltige Kondome und Tampons, Binden und sowas. Und ist ein gutes Beispiel für das, was man so gemeinhin New Work nennt. Ein Chef im eigentlichen Sinne braucht es dafür nicht. Gehalt haben die Mitarbeiter selbst drüber abgestimmt. Was du machst und wann und mit wem, kannst du dort selbst entscheiden. New Work, das ist ein fetter Baukasten voller skurriler Werkzeuge. Wie zum Beispiel die Idee, Hierarchieebenen komplett aufzulösen und alle im Unternehmen auf eine Stufe zu stellen. Nennt sich Holokratie.
Also, es gibt Holokratie. Es gibt das agile Arbeiten, Scrum.
Das ist Carsten Schermuli, Professor für Wirtschaftspsychologie aus Berlin. Er hilft Unternehmen, wenn die merken, dass sie sich verändern wollen oder müssen. Scrum zum Beispiel ist eine Methode, wo ein kleines Team sich für einige Wochen findet, zusammenarbeitet und dann schnell ein Ergebnis liefert, quasi im Sprint.
Es gibt Barcamps. Es gibt sowas wie Bureaucracy Buster.
Bureaucracy Buster. Meetings, in denen überflüssige bürokratische Monster gejagt werden. Das will ich auch. Erstes Untier bei uns wären auf jeden Fall die Deutschlandfunk-Dienstreiseanträge.
Netflix ist ein Beispiel. Die haben komplett Dienstreiseanträge und Urlaubsanträge abgeschafft. Gibt's einfach nicht mehr.
Vertrauen schenken und dabei Kosten einsparen.
Das kostet viel zu viel Geld und beschäftigt die Leute viel zu viel.
Seit aus der industriellen die digitale Revolution geworden ist, immer mehr vernetzt wird und jetzt auch noch künstliche Intelligenz dazu kommt, dreht sich die Welt noch mal schneller.
Ja, also mittlerweile verdoppelt sich das Wissen auf der Welt ungefähr alle 10 Jahre.
Hierarchien sind nun aber nicht dafür bekannt, dass sie schnell sind oder gar flexibel. Besonders problematisch wird es, wenn das, was hergestellt wird, komplex ist. Wenn es Kreativität erfordert und dabei Mitarbeiter zusammenarbeiten müssen. Je mehr diese Dinge im 21. Jahrhundert zutreffen, sagt Schermuli, desto dringender müssen sich Unternehmensstrukturen anpassen, die noch aus dem 20. Jahrhundert stammen.
Und die stammen sogar aus dem 19. Jahrhundert. Und da gibt es eine Großorganisation, die da überall Pate gestanden hat, und das ist das Militär.
Doch weil heute oft gar nicht klar ist, wohin marschiert werden soll und schon gar nicht, wer der Feind ist, könnte diese militärische Organisation an ihre Grenzen stoßen. Und es könnte sein, dass so ein öffentlich-rechtlicher Sender wie der Deutschlandfunk viel mehr Gemeinsamkeiten mit dem Start-up Einhorn haben sollte, aber tatsächlich in seiner Organisation viel näher dran ist am preußischen Militär.
Ich würde sagen, ja.
Seit Jahren schon verändern Digitalisierung, Netz und Social Media die Arbeit in den Redaktionen und die Art des Journalismus als Ganzes. Nur die Strukturen im Innern, die sind noch die alten. Menschen füllen Programmkästchen. New Work würde immer versuchen, nicht die Programmkästchen, sondern die Menschen als Ausgangspunkt der Überlegung zu nehmen. Biologische Uhr statt Sendeschema.
Ja, aber Moment mal, wieso müssen wir denn immer noch linear planen?
Inga Höldmann kennt das Geschäft. Sie war selbst Wirtschaftsjournalistin, bis sie anfing, Fragen zu stellen, wie diese. Heute berät sie Unternehmen im Bereich New Work, hilft denen jetzt, eben diese Fragen zu stellen und auch Antworten darauf zu finden.
Warum sagt man denn nicht, wir setzen unsere Teams einfach anders auf, setzen halt irgendwie die Themen des Tages fest und gucken dann, in welchen Sendeplatz das halt irgendwie passen könnte. Also ich glaube, dass da tatsächlich viel mehr möglich ist, als wir uns das momentan vorstellen können.
Momentan muss jeder das tun, wofür er eingeteilt ist. Dabei können wir doch viel mehr.
In unserer Freizeit zu Hause managen wir Familien, haben Budgets, sind irgendwie voll verantwortlich. Und dann gehen wir zur Arbeit und da sind wir plötzlich Jugendliche, die überwacht werden müssen, ja, kontrolliert werden müssen vielleicht sogar, die halt von ihren Chefs bestimmte Aufgaben zusortiert bekommen und die sie dann halt irgendwie erledigen müssen. Und dahinterher wird geguckt, ob sie es gut gemacht haben.
Gehälter offenlegen, auch mal am Wochenende ans Telefon gehen. Weniger Planungssicherheit und Hierarchie, dafür mehr Verantwortung. Ich wäre dabei. Und liebe Entscheider, vielleicht führt über kurz oder lang eh kein Weg dran vorbei.
Und neue Arbeit ist tatsächlich ein Stück weit, sich davon zu lösen und zu sagen, nein, das sind erwachsene Menschen so und die haben Lust zu arbeiten. Und wir geben ihnen ganz bewusst diese Freiräume, damit sie sich ihre Arbeit so gestalten können, wie sie sie am besten erledigen können.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist Ende Winter, 1. April, bald Osterzeit. Es ist die Jahreszeit, in der Schafe manchmal auf dem Rücken liegen und sich nicht mehr bewegen. Und das ist jetzt kein April-Scherz. Dieses Phänomen gibt's wirklich. Leblos, falsch herumliegende Schafe auf der Weide. Wenn ihr sowas seht, ja, dann müsst ihr sogar handeln, um das Schaf zu retten. Uta Vreh ist Schäferin und sie weiß, wie das Ganze geht. Frau Vreh, wie kommt denn das eigentlich, dass Schafe reglos auf dem Rücken liegen bleiben momentan?
Schafe liegen reglos auf dem Rücken oder strampeln ein bisschen, weil sie sich selber in die Lage gebracht haben. Das ist meistens Ende des Winters, wenn die große Lämmer im Bauch haben und die Wolle sehr lang ist. Und dann kann es sein, dass das Schaf auf der Seite liegt und kratzt sich vielleicht so ein bisschen und dann ist da vielleicht auch noch eine Bodenwelle. Und dann rutschen die auf den Rücken und dann liegen die wie ein Maikäfer auf dem Rücken und kommen nicht wieder rum.
Passiert das oft?
Ah, von 100 Schafen vielleicht 4, 5.
Und sind sie dann regelmäßig draußen und kontrollieren, dass auch alle stehen und keines liegt?
Ja, die Schäfer kontrollieren natürlich täglich 1, 2 oder 3 Mal, ob alles in Ordnung ist. Aber trotzdem kann ein Schaf nicht länger als zwischen 2 und 6 Stunden auf dem Rücken liegen.
Warum ist das so gefährlich generell für die Schafe?
Das ist so gefährlich für die Schafe, weil sie ja große Lämmer im Bauch haben. Und wenn die so auf dem Rücken liegen, dafür ist ein Schaf nicht gemacht. Dann drückt die Gebärmutter und das Gedärm, der Pansen, der Magen vom Schaf, drücken dann auf die Lunge und auf die großen Gefäße. Und dann sterben die am Ende an Kreislaufversagen.
Das heißt, wenn wir das beobachten, was können wir da tun?
Wir sollten hingehen und das Schaf umdrehen. Das ist gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Man geht ans Schaf ran, fasst am Rücken die Wolle, möglichst dicht am Boden, und dann zieht man zu sich her, nach oben und dreht sie um. Und klingt komplizierter, als es ist.
So, ich habe das Schaf also gepackt an der Wolle, habe es rumgedreht, was mache ich dann?
Dann ist die gute Tat auch schon getan. Man soll nicht versuchen, das Schaf auf die Füße zu stellen, weil die haben erstmal mit ihrem Kreislauf zu tun und müssen sich erstmal durchsortieren. Die sind ja ein bisschen geschockt von dieser blöden Lage. Man lässt es dann in Ruhe ein bisschen auf dem Bauch liegen und sich verschnaufen.
Muss ich dabei auf andere Schafe achten? Können die mich angreifen oder gibt es vielleicht irgendeinen Schäferhund in der Nähe?
rein theoretisch könnte da ein Bock bei sein, dem das nicht passt, dass man dazwischen rumfuhrwerkt. Und es ist natürlich möglich, dass es Herdenschutzhunde gibt. Ja? Das sind die großen weißen Hunde. Die machen sich bemerkbar. Da ist in der Regel dann ein hoher Stromzaun drumherum. Mhm. Also wenn da ein hoher Elektrozaun drumherum ist, dann finden sie in der Regel ein Schild mit den Telefonnummern und Adressen vom Schäfer. Dann sollten sie da auf gar keinen Fall in die Koppel steigen. Das ist lebensgefährlich. Dann würde ich versuchen, den Schäfer zu finden.
Und dass die Hunde die Schafe rumdrehen, so weit sind wir noch nicht, ne?
Nein, so weit sind wir noch nicht, nee. Die sind nicht so leicht erziehbar.
Ja, aber die gerade bei Schafen können die ja eine ganze Menge, ne?
Die können eine ganze Menge, aber die sind echt, das ist das Wachpersonal, nicht mehr und nicht weniger. Die passen auf die Schafe auf und die passen natürlich auch auf, dass sie da nicht rangehen. Das kann der Hund ja nicht wissen.
Es ist das Lämmer-Dilemma, wenn Schafe auf dem Rücken liegen und nicht mehr rumkommen. Keine Fragen mehr für heute auf jeden Fall hier in Deutschlandfunk Nova im Update. Dankeschön an die Schäferin Uta Vreh, momentan mit Schafen auf Sylt unterwegs. Mit ihr haben wir vor der Sendung gesprochen. Und das war's von uns. Du lächelst, Verena von Kaltz.
Ich finde immer noch diese Vorstellung so schön, wie man das Schaf hinten packt und dann so auf die Füße, also eben nicht hinstellt, sondern so hinlegt.
Und mich hat das mit den Hunden noch nicht ganz überzeugt. Ich glaube, es gibt so schlaue Hunde. Dein Hund wäre, also die Monden, die wäre zu faul, ehrlich gesagt.
Die wäre auch ein bisschen zu schwach, so ein dickes Schaf umzudrehen.
Das stimmt, vor allen Dingen, wenn es schwanger ist. Das war's von uns. Das war das Update am Montagabend. Wir hören uns gerne morgen Abend wieder und natürlich im Podcast, im Update-Podcast. Verena von Kaltz und Ralf Günther sind raus.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.